Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, dass man einfach klar kommuniziert, was ist gewünscht. Man muss es natürlich auch lernen, Aufgaben abzugeben, aber halt natürlich nicht sich nur darauf verlassen, dass es dann so gemacht wird, wie man sich selber wünscht. Ja, es ist also eine Mischung aus Vertrauen, dass es, wenn man was abgibt, passt, aber natürlich muss man immer selber schauen, dass es dann stimmt.
Willkommen beim Podcast Bits & Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch.
Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Bits & Bobs Brunch Club. Nach einer kleinen, ungeplanten Sommerpause tatsächlich. Mir gegenüber sitzt die Jungunternehmerin Anna, 24 Jahre jung. Hallo Anna, erst einmal.
Hallo Eva.
Stell dir doch gerne mal ganz kurz vor, was können die Hörer heute in der Episode erwarten?
Vielen Dank erstmal, liebe Eva, dass ich heute als Gast in deinem Podcast sein darf. Ich bin, wie schon vorher angesprochen, die Anna, bin 24 Jahre und Gründerin von Herzmomente. Herzmomente ist kurz gesagt eine Eventagentur für Kinder und Familien. Und zusätzlich gibt es bei Herzmomente einen Online-Shop für Kindergeburtstage und schöne Feste. Und ich glaube, das wird eine spannende Folge übers Gründen, übers Unternehmertum. Und ich bin schon sehr gespannt, was die nächsten Minuten oder halbe Stunde oder wie lange der Podcast dann dauert, so bringen.
Stundenlang.
Ja, genau.
Na, so lange machen wir es dann nicht. Aber ich glaube auch, dass es einfach auf jeden Fall Mehrwert bietet. Und ich finde einfach auch ganz cool deine Unternehmensgeschichte. Ich meine, du hast eigentlich erst vor kurzem richtig gegründet.
Genau.
Aber auch, dass man sich auch in so jungen Jahren das traut und dann sagt, okay, jetzt oder nie. Und das ist meine Passion. Ich will unbedingt in die Richtung. Und wir haben uns über Kontakte gefunden und ich habe die Geschichte einfach so cool gefunden, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt eine Podcast-Episode dazu machen.
Genau, perfekt.
Aber erzähl jetzt einmal, ich meine, so gerade diese Eventschiene, hast du das gelernt? Hast du das studiert? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen? Oder hast du von heute auf morgen einfach beschlossen, so, ich gründe in die Richtung Eventagentur?
Na genau, ich habe ganz klassisch nach meiner Matura zu studieren begonnen, habe aber Volksschullehramt studiert und war in den langen Ferien sehr viel als Au-pair unterwegs in Amerika und England und habe da eben gemerkt, welche coolen Eventformate es vor allem jetzt für Kinder und Familien gibt. Habe natürlich Kindergeburtstage geplant, war auf vielen Kindergeburtstagen eingeladen und bin dann zurück nach Österreich und habe irgendwie, da hat so eine Energie in mir geschlummert, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwie würde ich gerne in so eine Schiene gehen und habe dann eben einen Lehrgang zur Eventmanagerin gemacht, das ist berufsbegleitend. Und bin eigentlich dann immer mehr in das reingerutscht und habe einfach gemerkt, da gehe ich auf, das ist genau das, was ich machen will. Und ja, habe dann natürlich verschiedene Praktiken gemacht, war in dem Beruf also als im Angestelltenverhältnis tätig, aber es hat halt schon immer in mir so geschlummert, dass ich gesagt habe, na okay, ich möchte meine eigene Agentur machen, weil ich eben auch die Arbeit mit Kindern sehr, sehr gerne mag, aber auch das Organisieren und Planen. Und so habe ich mich dazu entschlossen, dass ich eben meine eigene Agentur gründe und jetzt bin ich da.
Jetzt ist das ja gar nicht so einfach, weil ich denke mal, also gerade, sage ich mal, in die Richtung oder die Nische, die du jetzt bedienst, gerade Kinder-Events oder Eventagentur für Kinder, da gibt's vielleicht jetzt nicht so viele, aber gerade Eventagenturen gibt's ja trotzdem total viele auch schon in Österreich und du hast ja dann auch noch zusätzlich zu einer Zeit mit der Idee selbstständig gemacht, wo ja gerade sehr vielen Agenturen es nicht wirklich, also Eventagenturen nicht wirklich gut gegangen ist, nämlich letztes Jahr während der Corona-Krise. Wie bewältigt man sowas oder wie hast du da die Herausforderungen gesehen?
Ja, es ist generell einmal super schwierig, wenn man sagt, okay, man möchte gründen, dann überhaupt einmal, okay, womit gründet man? Und dann natürlich auch, es gibt ganz viele verschiedene Events. Das heißt, ich habe auch in verschiedenen Bereichen geschnuppert und habe geschaut, okay, wo kann man heutzutage in Österreich überhaupt nur gründen, weil es eben schon so viele Agenturen gibt. Aber ich habe halt auch gemerkt, wenn man nach England oder Amerika schaut, da gibt es so viel, was in Österreich noch nicht gibt. Und ich habe dann halt auch gesagt, okay, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich einer der Ersten mit so einer Idee. Ja. Und tatsächlich gibt es halt in Österreich auch noch nicht. Oder es ist halt gerade alles so im Kommen und in so ein Aufbruch. Und da habe ich halt gedacht, okay, passt. Eigentlich habe ich jetzt meine zwei Leidenschaften. Ich arbeite gern mit Kindern, ich plane gern Events und ich mache das jetzt einfach auch in einer Krise. Weil wenn nicht jetzt, wann dann? Genau.
Also quasi die Krise als Chance genutzt, was eh super mutig ist. Voll. Aber du hast mir im Vorgespräch einmal erzählt, du wolltest eigentlich nie selbstständig werden. Ja. Tatsächlich. Und dann ist ja trotzdem dieser Switch quasi, also gerade zu einer Krise, trotzdem noch einmal mutig oder mutiger, wenn man halt quasi sagt, okay, eigentlich ja, wollte ja gar nie in diese Selbstständigkeit, aber ich traue mir halt jetzt einfach trotzdem, weil ich meiner Leidenschaft da folgen will.
Ja, genau. Also das war immer so in der Schulzeit, wo ich gesagt habe, nein, ich will eigentlich nie selbstständig werden. Also das ist schon ein bisschen länger her. Meine Eltern sind beide selbstständig und ich weiß einfach, was das auch bedeutet. Und ich wollte eigentlich genau das Gegenteil machen. Aber wie ich dann eben auch die Ausbildung gemacht habe zur Eventmanagerin, habe ich einfach gemerkt, man kann so coole Projekte umsetzen und das kann man dann selber entscheiden, wie man es macht und was da alles möglich ist. Und das ist einfach, das sind mehr Vorteile als Nachteile, wo ich dann gesagt habe, okay, passt. Ja, so. Wenn, dann möchte ich es wirklich gescheit machen und so, wie ich mir das halt auch vorstelle. Ja, und irgendwann steht man dann vor dem Punkt, dass man ihm sagt, okay, entweder man bleibt halt im Angestelltenverhältnis oder man macht sein eigenes Ding.
Total. Wann hast du jetzt nochmal genau gegründet? Also wann war euer Gründung?
Am 2. November 2020, also einen Tag nach dem Lockdown.
Nach dem zweiten, dritten Lockdown.
Ja, genau.
In Österreich weiß man das ja nicht mal ganz, ganz genau. Aber trotzdem quasi super spannend, dass man dann sozusagen sich dazu entschließt, eine Eventagentur zu gründen.
Genau. Also es ist ja so, dass ich mit kleineren Veranstaltungen angefangen habe. Begonnen ja mit dem, dass ich gesagt habe, ich komme zu Familien nach Hause und dekoriere vor Ort. Das heißt, das ist auch natürlich, also im Dezember ist es dann schon wieder ein bisschen lockerer worden. Da war mal so eine Phase, da hat man das auch dürfen. Das ist ja in dem Fall nicht irgendwie ausgefallen, wie eine Großveranstaltung jetzt beispielsweise. Aber zusätzlich ist es mir natürlich auch bewusst gewesen in der Gründungsphase, man braucht irgendwie einen Plan B, beziehungsweise irgendwie ein Standbein, wenn, also wie eben der Lockdown dann wieder war, man braucht irgendwie eine andere Möglichkeit, wie man eben, ja, die Fixkosten decken kann oder auch eben, dass man sagt,
ja, Einnahmen generiert. Genau, also ich meine, am Ende des Tages hast ja du keinen anderen Job, sondern du lebst ja auch davon.
So ist es. Und Gott sei Dank habe ich damals schon im Aufbau gesagt, okay, ich mache einen Online-Shop, der mich dann wirklich auch gerettet hat und so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich sage, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht beide Sachen mehr alleine schaffe. Also ich kann nicht einerseits Großveranstaltungen planen und andererseits alles, was mit E-Commerce zu tun hat, machen. Also das ist aber eher schön, wenn man sagt, okay, wenn jetzt kein Lockdown kommen wäre, dann wäre online ja nie so vielleicht ein Projekt entstanden, wie es jetzt ist. Und so nimmt man halt irgendwie Chancen auf und schaut irgendwie, dass man flexibel bleibt, weil man weiß ja nie, was als nächstes kommt. Und ich glaube, die Flexibilität braucht man eben.
Ja, besonders in Zeiten wie diesen. Also ich glaube trotzdem, dass, also gerade, sage ich mal, solche Herausforderungen als Chancen zu sehen, so wie du das gerade beschrieben hast, ist trotzdem ein, ist etwas, was man als Unternehmer können sollte, was aber jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil ich verstehe schon einige Unternehmer nach diesen letzten 1,5 Jahren, wenn sie sagen, okay, wow, also dieses dauernde Auf und Ab, was kommt noch? Aber du hast das eben als Chance gesehen und eben gesehen, dass halt auch was Neues oder anderes oder Zusätzliches daraus entstehen kann. Mhm. Und stehst halt jetzt einfach mit zwei Standbeinen da. Ist eigentlich auch voll. Wirklich cool.
Total.
Was war so dein Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen. Ihr müsst euch vorstellen, die Anna und ich, wir nehmen die Episode gerade remote auf und da ist hin und wieder einfach ein bisschen verzögert. Somit ist dann hoffentlich das Gespräch trotzdem ein bisschen flüssiger. Also, was war dann, sage ich mal, um es jetzt einfach weiter zu spinnen, du hast trotzdem gut Erfolg damit gehabt und bist ja auch gerade dabei, dir dein Team aufzubauen. Was waren deine größten Learnings bisher? Kann man da schon ein paar nennen, wo du sagst, okay, gerade jetzt so im Anfangsjahr, ich habe mal gelesen, knapp 80% oder 90% aller Startups, die quasi gegründet werden, die schaffen das erste Jahr nicht. Dementsprechend erst einmal fast Glückwunsch, weil ja, bei dir ist das erste Jahr schon fast um. Aber du bist ja im Wachsen und akquirierst quasi auch da gerade deine ersten paar Mitarbeiter. Was sind so die ersten Learnings, wo man sagt, okay, da bin ich vielleicht angestanden oder da habe ich vielleicht eine Chance gesehen, ganz abseits von Corona jetzt?
Ich glaube, es sind generell jeden Tag Learnings, wenn ich mir einfach nur denke, es kann jeden Tag wieder irgendein Fehler passieren oder Hürden zu bewältigen sein. Wichtig ist einfach, dass man Geduld und Ausdauer hat, finde ich, weil
voll.
Man darf halt nicht immer nur das Negative sehen, was natürlich auch alles passiert. Und wenn ich letztes Jahr irgendwie so überdenke, was da alles passiert ist und schiefgegangen ist, aber daraus lernt man ja wieder. Und das ist dann wieder wirklich schön, wenn man rückblickend sieht, okay, in dem Moment ist man vielleicht verzweifelt, aber 2-3 Monate später ist irgendwas Positives daraus entstanden.
Ich glaube, das kennt jeder junge Unternehmer.
Oh ja, also da kann man ein Lied drüber singen. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, dass man einfach klar kommuniziert, was ist gewünscht. Man muss es natürlich auch lernen, Aufgaben abzugeben, aber halt natürlich nicht sich nur darauf verlassen, dass es dann so gemacht wird, wie man sich selber wünscht. Ja, es ist also eine Mischung aus Vertrauen, dass es, wenn man was abgibt, passt, aber natürlich muss man immer selber schauen, dass es dann stimmt. Also gerade
so zwischen Kontrolle und Abgeben.
Genau.
Irgendwas
genau.
Dazwischen wäre der Mittelweg. Wie gut bist du da drin? Weil ich weiß zum Beispiel von mir, wir sind auch gerade bei WePodit dabei, ein Team aufzubauen. Das haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen besprochen. Und ich tue mir da ehrlicherweise schwer einfach. Also ich weiß, dass ich sehr gerne Dinge einfach in meiner Hand habe und Dinge selbst mache, weil ich einfach das in meinem Einzelunternehmen auch immer so gemacht habe und jetzt aber in dieser neuen Unternehmensstruktur geht das halt einfach nicht. Wie tust du dir da? Also ist das für dich schwer, Dinge abzugeben?
Ganz im Gegenteil eigentlich. Also ich arbeite ja jetzt derzeit mit Freelancern zusammen und ich muss sagen, ich habe da schon ein ganz gutes Vertrauen, beziehungsweise ich habe ja auch Resultate gesehen, die dadurch ja entstanden sind. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel mit einer Freelancerin zusammen im Bereich Google Ads, Facebook Ads und ich weiß einfach, dass sie den Job so super macht. Da brauche ich nicht irgendwie mir Sorgen machen, dass es irgendwie nicht so klappt, weil selber könnte ich es nicht und ich bin einfach nur dankbar, dass ich das abgeben darf. Und das ist das Gleiche jetzt, wenn ich dann meine erste Vollzeitkraft habe. Die Person kenne ich einfach und ich weiß einfach, dass sie einen super Job macht, dass sie die Erfahrung auch mit sich bringt und ich einfach vertrauen kann, dass sie den Job einfach genauso macht, wie ich es mir halt auch wünsche. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man solche Sachen abgibt, weil selber wird man zum Schwammel, wenn man alles irgendwie macht und man kann nicht alles.
Es geht ja nicht aus und es leidet ja auch dann die Qualität und im Endeffekt auch wieder der Konsument dann dran. Genau. Aber das heißt, dein Tipp zusammengefasst wäre, dass man sich ganz bewusst in den Bereichen, wo man einfach selbst ansteht, Personal oder Unterstützung sucht, die Sache einfach besser können als du. Das heißt, einfach ganz bewusst Dinge outsourcen und da sich Experten holen.
Genau, also natürlich kann man am Anfang nicht so viel externe Leute mit reinnehmen, weil es natürlich auch immer finanzielle Sache ist.
Voll, gerade bei Startups.
Ja, also man kann natürlich schon viel recherchieren und es gibt auch ganz viele Gruppen oder irgendwelche Foren, wo man sich natürlich auch wieder Tipps holen kann. Aber ich denke mir halt gerade so bei wichtigen Sachen, sollte man schon, zum Beispiel wenn man jetzt in einer Grafik, ich bin voll schlecht in Grafiken erstellen, für Bücher zum Beispiel, dann denke ich mir halt so, okay, dann investiere ich ja da in eine Person, aber dann weiß ich ja, okay, die Zeit ist sinnvoll genutzt und ich kann ja inzwischen was anderes machen, bevor ich mich da jetzt drüber ärgere. Aber man muss natürlich immer abwiegen, was geht, weil natürlich als Startup, da zählt jeder Cent oft. Also das ist natürlich
total, was sagt. Total. Also erstens einmal, welche Unterstützung suche ich mir? Also sozusagen, wo gebe ich das Geld aus? Und dann natürlich, also gerade, sagen wir beim Wort Experte, ich war es ja selber, natürlich hätte ich gern, sage ich mal, den Besten, den Tollsten mit der Wahnsinnserfahrung, aber den kann ich mir als Startup wahrscheinlich nicht leisten. Genau. Und das heißt, auch am Anfang vielleicht jemand Jungen Vertrauen zu schenken, der halt Potenzial hat, das Unternehmen auch mit aufzubauen und dem man sozusagen auch einfach eine Chance gibt, weil man ja selber als Startup ja auch oft auf solche Chancen angewiesen ist. Da ist man wahrscheinlich oft einmal besser beraten. Aber ich glaube, das ist auch so eine Gratwanderung. Also wir merken das einfach auch total. Ich glaube, wir sind da gerade in einer sehr ähnlichen Situation, du und ich.
Mhm, total, ja.
Aber was sind abseits dessen irgendwie so ein Learning, wo du sagst, okay, haben wir total anders vorgestellt im Unternehmertum oder im Unternehmerischen, was sie dann irgendwie ja für dich besser entwickelt hat, schlechter entwickelt hat? Gibt's da was?
Ja, es ist natürlich, da gibt es, glaube ich, ganz viele Sachen, aber jetzt auf die Schnelle fällt mir das nur ein. Zum Positiven hat sich eigentlich mein Online-Shop voll gut entwickelt. Ich habe als Kleinunternehmer gestartet und der Learning war aber das, dass man vielleicht sagt, okay, das war jetzt vielleicht ein Fehler auch von mir, dass ich als Kleinunternehmer gestartet habe, weil man hat dann eine Umsatzgrenze und die habe ich dann gleich mal überschritten. Einfach auch, ja, es geht schneller, als man denkt und das ist natürlich auch voll super, aber man hat dann natürlich wieder Nachzahlungen zu machen.
Und die Rechnungen waren wahrscheinlich alle falsch gestellt.
Genau. Aber das sind einfach Learnings, ja, die hat man einmal und irgendwie ist es ärgerlich, aber ja, es war ein Learning, wie gesagt, aber das soll Schlimmeres geben.
Ein Learning, was ich da vielleicht anhängen kann, ist, ich habe mir relativ schnell in meinem unternehmerischen Dasein, also ich habe mir mit meinem Einzelunternehmen 2016 selbstständig gemacht, habe ich mir eine Steuerberaterin zu Hilfe genommen. Nicht jetzt, weil ich zu faul wäre, meine Buchhaltung selbst zu machen und ich bereite eigentlich auch fast alles selbstständig auf, aber da war sie einfach zu 100%, dass die ihr Handwerk so gut versteht, dass die mir mindestens das einspart, was sie mir kostet.
Voll. Das würde ich sowieso gleich jedem raten. Also das ist, glaube ich, wichtig, gleich Steuerberater und
so. Das ist einfach gut investiertes Geld.
Genau. Und auch so, wenn es darum geht, okay, rechtliche Dinge auf der Website zum Beispiel gleich richtig zu machen, weil da kann es auch natürlich zu Problemen kommen.
Total. Da habe ich zig Beispiele von Startups, wo man dann einmal vielleicht ins Impressum schaut und da ist irgendwas zusammengewürfelt oder auch AGBs, ja, zusammengewürfelt. Das kostet natürlich gleich mal am Anfang ein bisschen Geld, dass man sich das professionell eben über Anwaltskanzlei zusammenstellen lässt. Aber das ist einmal gut investiertes Geld und die AGBs oder sage ich mal auch die Datenschutzerklärung oder solche Dinge, das wechselt ja nicht ständig. Also genau. Das kehrt und einfach dafür, einmal gut gemacht.
Ja, und dafür braucht man ja auch ein Startkapital, wo ich sage, okay, man muss natürlich am Anfang schon was erspart haben, damit man auf genau die Sachen irgendwie zurückgreifen kann. Okay, wenn man sagt, man kann einen Anwalt zahlen oder eben mit Steuerberatung. Oder eben Dinge, die eigentlich nicht geplant sind, aber doch auf einmal irgendwie zum Zahlen sind. Ja, dass man da halt gleich auf was zurückgreifen kann und nicht irgendwie, ja, gleich zu wen rennen muss.
Thema Startkapital, wie war das bei dir? Hast du dir einfach ein gewisses Startkapital angespart, wo du dir selbst die Grenze gesetzt hast und gesagt hast, okay, mit dem kann ich arbeiten, da war sie, da sind die ersten paar Ausgaben auch gedeckt oder wie hast du das persönlich gemacht, weil du ja eigentlich sehr, sehr jung gegründet hast?
Genau, ich habe eigentlich eben, da ich zuerst im Angestelltenverhältnis war, natürlich was als Sport gehabt und es ist bei mir jetzt natürlich so, ich habe ja ein Warenlager und da geht man ja immer in Vorleistung quasi, wenn man Ware kauft. Das ist natürlich dann wieder vielleicht mehr, als wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt da ein Dienstleister in einem Bereich, wo man jetzt am Anfang vielleicht nur mit einem Laptop auskommt und weniger Investitionen hat. Aber man sollte schon irgendwie auch nicht unterschätzen, dass man was braucht. Bei mir war es halt auch super, weil ich daheim wohne und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, okay, dass man halt schaut einfach, okay, wie kann man die Fixkosten, vor allem im ersten Jahr, so gering wie möglich halten? Weil es werden eh immer irgendwie höher und gerade am Anfang ist es, glaube ich, halt einfach wichtig, dass man schaut, okay, auf welche Ausgaben kann man verzichten. Und da war es eigentlich eh voll super mit dem Lockdown, weil man eh nur daheim war. Jetzt war privat eigentlich eh nicht so viel möglich.
Thema Ausgaben. Ich beobachte das zum Beispiel auch immer ganz oft bei meinem Einzelunternehmen, dass ganz viele Marken und Brands und gerade eben Startups anfragen und eben mit dem Argument halt Startup, wir sind jung, haben kein Budget, bipapo kommen. Ist auch in manchen Bereichen, glaube ich, berechtigt, also es kommt immer auf den Tauschwert an und es ist auch voll in Ordnung zu fragen. Ich finde aus Influencer Seite quasi immer eine Frage, wie man fragt. Aber worauf ich eigentlich aussehen möchte, plant man, also ich glaube, den Fehler machen viele Startups, dass sie einfach kein Marketingbudget einplanen, weil eben so viele andere Ausgaben, gerade am Anfang, gerade im ersten Jahr, gerade wenn man sich beispielsweise ein Warenlager aufbauen muss und solche Dinge, sind das Ausgaben, die du ganz bewusst irgendwie auch mit eingerechnet hast? Also gerade sowas Marketing-Ausgaben, du hast vorher schon angesprochen, du hast sogar jemanden, der eben Google Ads und Facebook Ads und solche Dinge für die macht. Oder hat man dafür als Startup einfach kein Geld?
Na, also das muss man schon haben, weil wie will man sonst denn zu Kunden kommen? Das ist ja so zum Beispiel jetzt bei mir im Online-Shop, 70% sind aus Deutschland und 30% aus Österreich. Das heißt, okay, ich kann jetzt jeden Tag irgendwie in Deutschland Flyer auflegen. Ich brauche irgendwie ein größeres Budget, dass man jetzt sagt, okay, wie kann man überhaupt einen Kunden gewinnen? Und das da machen echt viele Leute das Fehler, dass sagen, okay, passt, na, sie haben jetzt wirklich kein Geld, ich verstehe es, wenn es knapp ist, aber man sollte sich einfach bewusst sein, dass solche Ausgaben auf einen zukommen und dementsprechend auch eben ein Startkapital anlegen, mit dem man die ersten Kunden akquirieren kann, weil im besten Fall kommen sie dann eh wieder zurück, die Kunden. Und ja, das ist einfach, das ist ja eh logisch, dass man eigentlich was braucht. Also ich glaube, das halt auch auf der Ausrede ist, wenn man sagt, okay, man hat kein Kapital dafür oder kein Budget. Aber ich verstehe es natürlich, wenn man sagt, okay, man kann es jetzt, kann Influencer in dem Fall um 10.000 Euro leisten. Also das ist halt dann auch schwierig, dass man sagt, okay, als Startup würde man gerne die Person haben, aber natürlich 10.000 Euro oder weiß nicht, da gibt es ja enorme Kosten. Also von bis ist es natürlich auch schwierig, aber ja.
Auf jeden Fall einzuplanen.
Genau.
Gibt's bei dir so diese typische Customer Journey? Also wie kommen Kunden auf dich, beziehungsweise, ich meine, ich glaube, da gibt's zwei verschiedene. Einerseits eben den Eventbereich wahrscheinlich und andererseits eben den ganzen E-Commerce-Bereich, den du anbietest mit dem Online-Shop. Gibt's da, sage ich mal, so diesen typischen Kunden bei dir oder ist das so breit, dass man das gar nicht irgendwie festlegen kann?
Der typische Kunde ist bei mir eigentlich weiblich, zwischen 25 und 35 Jahre und wird akquiriert durch Facebook oder Google. Und das ist auch ganz interessant, weil bevor ich eigentlich mit dem Online-Shop gestartet habe, bin ich immer davon ausgegangen, okay, wer ist jetzt meine Zielgruppe? Wahrscheinlich eher in den Städten, aber eigentlich ist es genau umgekehrt, dass eigentlich 70% in ländlichen Regionen wohnen. Ist aber auch irgendwie ganz logisch, wenn man es genauer anschaut, weil online wird ja meistens in ländlichen Gebieten bestellt, weil in der Stadt kriegt man sowieso alles. Und das ist natürlich auch wieder voll interessant, wie man es glaubt zu wissen und wie es dann wirklich ist. Und dadurch lernt man dann ja auch wieder dazu, okay, wo macht man jetzt Werbung?
Wie könnte das ausschauen? Heißt, du ziehst daraus dann auch deine Schlüsse,
genau.
Wie wird sozusagen das weitere Marketingbudget ausgegeben und analysierst das auch.
Genau, genau. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man einfach auf das schaut, dass man das nicht vergisst, weil es bringt mir jetzt nichts, wenn irgendwie die falschen Personen erreichst, weil dann werden die nie bei dir was kaufen und das ist natürlich unglaublich wichtig. Und bei den Events ist es dann natürlich wieder anders, weil da kann ich jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, okay, passt, ich habe in Salzburg ein Event, dann brauche ich in der Steiermark Werbung dafür machen, beispielsweise jetzt.
Ja.
Also das ist natürlich wieder ganz anders.
Ja, total spannend und ich glaube, es ist auch, mit dem Unternehmertum kommen natürlich total viel coole neue Möglichkeiten, aber ich glaube auch, dass es halt eigentlich auch wirklich harter Weg ist, den ganz oft die Leute nicht sehen. Ich habe eine Freundin, die beschreibt die Selbstständigkeit immer so ein bisschen wie ein Eisberg. Also man sieht immer nur das Spitzerl und das Ganze drunter, was das für harte Arbeit ist, wie viel man trotzdem da rein investieren muss, wie viele Nächte man quasi da durcharbeitet, wie oft man auch nicht schlafen kann, weil sich einfach manchmal Dinge dann doch nicht so ergeben, wie man sich das eigentlich wünscht. Das sieht man halt nicht. Wie geht's dir da damit?
Ja, es ist, ganz am Anfang war es schon schwierig, dass man das irgendwie den Leuten irgendwie beibringt. Gerade jetzt eben muss man oft rechtfertigen, okay, warum gründet man in Zeiten wie diesen eine Eventagentur? Aber ich denke mir halt auch so, okay, die Leute verstehen auch nicht, die das dann halt auch fragen, okay, für ein Event braucht man nicht eine Wochenvorlaufzeitplanung, sondern vielleicht auch ein paar Monate. Und ich glaube, das ist eben das, man kann es nicht immer erklären. Und ich glaube, jeder, der in dem Bereich arbeitet, der versteht es auch. Aber man sollte es einfach nicht zu persönlich nehmen und irgendwie einfach vielleicht auch ein bisschen mit einem Schmäh sehen, weil, ja, oft ärgert man sich dann zu sehr und das nimmt natürlich irgendwie wieder Kraft weg und demotiviert, wenn man solche Diskussionen hat.
Das stimmt total. Ich finde, da hast du voll recht. Aber ich glaube trotzdem, dass man auch ganz klar sagen darf, wenn einmal was nicht hundertprozentig passt. Ich meine, bei mir ist zum Beispiel so, dass ganz viele meiner Freunde sind auch im Angestelltenbereich tätig, in ganz konservativen, klassischen Jobs. Und die sehen meinen Job immer so, wow, die darf tun, was sie gern mag, ja. Also das ist so 100% Spaßjob. Also jetzt nicht, dass es unterschätzen, sondern eher mehr so, wow, sozusagen, ich habe ganz oft gesagt, bei dir so quasi fällt auch da alles in den Schoß. Mhm. Und das ist es aber nicht. Und ich glaube, dass es voll wichtig ist, das auch hin und wieder einfach zu kommunizieren, dass ganz viele Dinge laufen eben nicht am Schnürchen. Nur man sieht halt oft einmal von einem Unternehmen das Endprodukt. Das ist aber auch meine Aufgabe, weil ich verkaufe jetzt quasi nicht das, dass ich sage, wie viele der Projekte jetzt nicht so geworden sind, wie man das vorgestellt hat, sondern ich verkaufe sozusagen das Endprodukt. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man, gerade wenn wir halt jetzt da so über Unternehmertum, gerade in jungen Jahren halt sprechen, dass man das auch ganz klar sagt, dass man sagt, okay, es ist total viel Spaß dabei. Wir beide gehen mit wahnsinnig viel Leidenschaft an die Sache und haben ja viel Spaß dran, sonst würde man es wahrscheinlich nicht machen. Aber am Ende des Tages darf es trotzdem einmal schlechte Tage geben, darf es trotzdem einmal ein Projekt geben, das total nervt und das total mühsam ist und wo man wahnsinnig viel hineinsteckt und vielleicht dann nicht viel rauskommt. Und das darf, finde ich, also du kannst auch total was anderes dazu sagen, finde ich, muss klar kommuniziert werden, ohne dass das gleich jammern gilt. Weißt du, wie man?
Ja, voll. Also ich sehe das auch bei meiner Mama zum Beispiel, die ist auch selbstständig und da heißt es immer, okay, warum bist du jetzt um 11 Vormittag zum Beispiel jetzt wieder da? Warum laufst du denn jetzt schon wieder? Aber es sieht halt auch keiner, okay, dass das Büro halt bis 23:30 in der Nacht besetzt ist. Und da denke ich mir halt, man will es ja auch nicht irgendwie rechtfertigen müssen, weil die heutige Zeit, das kann mir keiner mehr erzählen, dass das heutzutage nur Standard ist, dass man sagt, okay, man arbeitet von 9 bis 5. Aber es ist natürlich...
Machen aber viele.
Ja, genau.
Und ich find, es ist auch voll gerechtfertigt, wenn es für das Leben von der Person passt.
Ja.
Aber ich finde, das sind halt auch die Vorteile des Selbstständigseins, dass ich halt einmal entscheiden kann, ich gehe vielleicht mit einer Freundin einmal in der Früh frühstücken und arbeite erst ab 11.
Voll.
Aber ich sitze dafür auch bis um 11 auf die Nacht vor dem Laptop. Genau. Und das sieht halt dann meistens eben keiner, sondern dann hast du nur, ah, wieso kann die halt am Abend nicht, aber das ist jetzt nichts, was, also ich, du wirst ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie da dokumentieren, während du irgendwie arbeitest. Das tut man ja auch nicht.
Genau, aber ich liebe eben auch, dass man sagen kann, okay, man kann sich die Zeit einteilen. Das ist natürlich voller Vorteil, weil mich stört das auch nicht, wenn ich jetzt am Wochenende was erledigen muss. Oft mache ich sogar lieber, weil am Wochenende kriegt man nicht wieder gleich Antworten. Oder
ja, macht das auch voll
ja, also es ist voll lustig und es stört mich auch gar nicht, weil dafür kann ich halt sagen, okay, passt, Dienstag, Vormittag fange ich später an. Also es gibt keine festen Zeiten, aber es ist, man braucht es ja nicht immer rechtfertigen, wenn man sagt, okay, man läuft da jetzt schon wieder hin und da hin. Aber das ist natürlich ja Ansichtssache und es ist, glaube ich, auch ganz schwer zu kommunizieren, eben wenn Leute in dem 9-to-5-Job quasi drinnen sind, weil die kennen nichts anderes und das ist auch nicht schlimm. Aber trotzdem kommt es mir halt vor, muss ich mich öfter rechtfertigen, als andere, obwohl man ja eigentlich mehr Verantwortung, sage ich jetzt, hat als Selbstständige.
Ja, total. Ich glaube auch, dass man das vielleicht auch selbst immer nur so in seinem Kopf hat oft, dass man halt einfach, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber selbst wenn ich weiß, ich komme am Ende der Woche auf weitaus mehr als 40 Stunden, und zwar weitaus mehr, und ich schätze mal, du genauso, hab ich, wenn ich dann einmal am Dienstag am Vormittag eben nicht arbeite, fast ein schlechtes Gewissen.
Total.
Und ich glaube, das ist halt etwas, das muss man mit sich selbst ausmachen, und das ist auch, glaube ich, ein Learning, das man gerade am Anfang einer Selbstständigkeit, glaube ich, kann man das nicht gleich ausschalten, sondern das dauert, und ich habe ja jetzt nur Zeiten, selbst nach, keine Ahnung, gefühlten 5-6 Jahren in der Selbstständigkeit, wo ich das besser kann und wo ich das schlechter kann. Und am Ende des Tages musst du zufrieden sein mit deiner Arbeitsleistung und du happy sein mit dem Outcome. Und dann ist wurscht, ob, sag ich mal, Hansel 1 oder Hansel 2 sagt, super gemacht und gut gearbeitet oder nicht. Weil du bist der Einzige, der halt quasi, dem du halt quasi Rechenschaft geben musst.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, man darf es natürlich, wie du gesagt hast, man muss es vielleicht einmal kommunizieren, aber dann vielleicht einmal klar sagen. Und dann kann man damit abschließen und sagen, okay, passt. Eigentlich ist es eh egal, was die anderen sagen, weil sie werden immer irgendwie reden. Du musst einfach nur schauen, dass du das, was du machst, halt gut machst und dich nicht zu sehr ablenken lässt von negativen Einflüssen im Umfeld.
Ja, und von links und rechts. Also ich glaube, auch dieses dauernde Vergleichen ist nämlich auch im Unternehmertum nicht gesund und nicht gut.
Das stimmt, oh ja.
Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Gerade wenn man neu gründet, ist das Netzwerk auch total wichtig. Wie hast du dir dein Netzwerk im Bereich Eventmanagement für Kinder aufbauen können?
Ich bin ja derzeit in der Steiermark, noch bald in Salzburg. In der Steiermark gibt es monatliches, oder ist jetzt jedes zweite Monat, ein Netzwerktreffen von den Femines. Das kann ich nur empfehlen, weil du einfach Gründer zusammenkommen oder eben gerade in der Gründungsphase sind und sie einfach austauschen. Und dadurch...
Ich glaube, das werde ich verlinken. Das schickst du mir einfach nach und das verlinke ich sonst einfach einmal in die Shownotes.
Sehr gerne. Und ich glaube, generell ist einfach... Es gibt in jedem Bundesland, denke ich mal, irgendwelche Netzwerktreffen. Ich glaube, man muss dann einfach nur schauen, okay, wo passt man selber rein? Es gibt... Ich weiß nicht, ob du auch vielleicht auf Netzwerktreffen warst oder bist, aber es gefühlt... Gibt es eh von der WKO, glaube ich, auch aus, immer so Treffen. Dann gibt es die junge Wirtschaft, genau.
Also bei mir war es so, dass ich halt relativ früh quasi auch da wieder hineingeworfen worden bin. Und zwar war es einfach durch das Einzelunternehmen, also die Influencer- und Blog-Sache, war es einfach so, dass da sehr viele Events im Bereich sozusagen stattgefunden haben. Und ich habe echt am Anfang bin ich zu jedem Event gelaufen. Einfach nur, damit man sich halt einfach ein bisschen ein Netzwerk aufbauen kann. Und ich habe mit jedem versucht, persönlich zu sprechen.
Ja.
Also ich glaube, diese persönliche Ebene, die ist nach wie vor so wichtig, selbst im digitalen Business. Und ich merke es ja jetzt nur immer, dass es einfach was anderes ist, ob man jetzt per Mail kommuniziert, ob man telefoniert, ob man zoomt oder ob man sie tatsächlich persönlich sieht für ein Meeting. Ich glaube, Corona hat uns zwar gelernt, dass man jetzt nicht mehr für jedes x-beliebige Meeting unbedingt quer über den Globus fliegen muss oder auch nur, sage ich mal, 2-3 Stunden Fahrt auf sich nehmen muss. Aber am Ende des Tages ist so ein Face-to-Face-Gespräch trotzdem nochmal was ganz was anderes. Also ich kann einfach empfehlen, gerade wenn man jetzt nicht, so wie ich, irgendwie so in diese Event-Bubble hineingeschmissen wird, dass man halt bewusst eben so wie du erzählt hast, im eigenen Bundesland, in der eigenen Stadt einfach nach Netzwerktreffen sucht, auf Social Media proaktiv dazu aufruft, ob irgendwer etwas kennt. Das kennt man doch eh, jeder kennt irgendwen, der wen kennt, der wen kennt, über 100 Ecken. Der vielleicht bei irgendeinem Netzwerk dabei ist, wo man halt dann einfach auch wieder andere junge, interessierte, junge Unternehmer kennenlernt und sie mit denen vernetzen kann.
Und
also
genau,
ich glaube, so, das ist ein super Tipp.
Bei so einem Netzwerktreffen, es will eh jeder das Gleiche. Es will jeder Leute kennenlernen, irgendwie sie austauschen und es ist dann einfach voll lustig, weil man so motiviert wieder rausgeht aus so einer Veranstaltung, wo man dann sagt, okay, cool, das habe ich mitnehmen können, auch den Kontakt habe ich da irgendwie knüpfen können. Und irgendwann braucht man vielleicht wieder Kontakt. Und sonst, wenn man irgendwie nur ohne irgendwie, dass man das jetzt gleich wieder braucht für irgendein Projekt, man hat trotzdem irgendwie eine schöne Zeit dort gehabt.
Ja, voll. Total. Sehe ich genauso. Finde ich cool auf jeden Fall. Hey, danke Anna für die coole Podcast-Episode. Ich hoffe,
gerne.
Ihr, liebe Hörer, habt alle was da mitnehmen können. Und ich werde einfach ein paar Links, egal ob jetzt zum Netzwerk oder auch zu Anna, in den Shownotes lassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst gern einen Kommentar bei Apple Podcasts oder auch ein Abo oder ich glaube bei Spotify kann man auch abonnieren. Also was auch immer oder wie auch immer ihr engagieren könnt, gerne auch den Podcast teilen auf Social Media. Ich freue mich natürlich einmal, wenn ich da irgendwelche Verlinkungen sehe. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder, weil jetzt kommt nämlich der Podcast wieder wöchentlich raus. Versprochen. Schönen Tag. Ciao.
Baba.
Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.